Aber meinen wir dieselben Leute?
Doch, weißt du, vor 5 Jahren habe ich einmal erlebt mit einer Schweizerin und sie hat mit mir wieder für Laura Interview gemacht und ich habe sie nachher in einem Treff gesehen und ich wollte grüßen und dann sie hat mich nicht gegrüßt. Es war für mich total ein Schock und seit 5 Jahren vergesse ich das nie. Und es kommt mir immer, und das ist der gleiche Kreis. Und wir haben natürlich Gefühle so. Ich weiß, wir denken, also wir sind auch kritisch gegenüber unserem Land, aber auch hier in der Schweiz. Und von dort her haben wir Mittelpunkt, oder? Wir solidarisieren uns mit euch und ihr mit uns. Aber oft der Fall, es gibt keine so freundschaftliche Basis, weißt du? Nur wir machen Politik.
Und die Gefahr besteht aber übrigens auch bei uns Schweizerinnen, wenn wir jetzt nicht mit Ausländerinnen zusammenarbeiten. Das erinnert, ich habe solche Situationen auch erlebt. Aber gut, ich will das jetzt nicht verharmlosen, was du sagst. Das ist etwas Trauriges an unserer Zusammenarbeit.
Mhm.
Aber
ja.
Weißt du, es gibt einfach gegenseitige Kritik. Punkte. Und ich weiß eben nicht, ob wir jetzt vielleicht doch besser weiterfahren mit der Sendung, weil ich sehe einfach bei mir die Gefahr, dass ich anfange aufzuzählen, wie ich mich oder wir uns instrumentalisiert gefühlt haben von türkischen Organisationen.
Ja gut,
weißt du, das finde ich dann ein bisschen...
Aber etwas beschäftigt mich doch jetzt noch, also dieser Begriff von individueller Identität und Blockidentität quasi, das hat auch dich gestört, Benham. Empfindest du das wirklich so?
Weißt du, wir sind also irgendwie oft, wir sind nicht gesehen, ich Person auf Benham, oder? Du bist angesehen von hier, eine Türkin. Oder eine politische Frau, aber deine Persönlichkeit ist vergessen. Das meine ich, verstehst du? Mhm. Und ich denke schon, dass oft hier ist gemacht, was diese Frau gesagt hat. Individuelle Identität wird nicht gesehen. Es wird eine nationale Identität. Also, verstehst du, wie ich meine?
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, wir können doch zum Aufsatz der Helma Lutz übergehen, die Christine vorstellen möchte. Sie schreibt: unsichtbare Schatten, die orientalische Frau in westlichen Abhandlungen, woher die Bilder, all diese Bilder über sogenannte Orientalinnen und Musliminnen kommen.
Also ich fange mit dem ersten. Sie hat das unterteilt. Der erste Teil ist das Stereotyp. Die Orientalin, die Türkin, die Muslimin, diese Begriffe tauchen auf und immer wieder werden dieselben Bilder aktiviert. Selbstverständlich und automatisch werden immer wieder die gleichen Stereotypen als Wahrheiten produziert. Einem interessierten Publikum wird mit kleinen Variationen immer wieder das geboten, was es erwartet. Nämlich die Frau aus dem Orient ist in erster Linie Muslimin und darum ist sie von vornherein ein bemitleidenswertes Opfer ihrer kulturellen Herkunft. Sie ist der Inbegriff der unterdrückten Frau, weiblicher Passivität und weiblichen Leidens, eine Figur im Schatten der Existenz. Jetzt, woher kommen diese Wahrheiten? Zum einen kommen sie aus den Medien, der überwiegende Teil aller Artikel, Radio- und Fernsehsendungen und Kinofilme geben ja dieses Bild wieder. Das Erstaunliche ist, dass selbst dort, wo die Fernsehbilder, die wir zu sehen bekommen, eigentlich eine andere Aussage enthalten, diese durch den dazugelieferten Kommentar wieder ins rechte, sprich stereotype Licht gesetzt werden. Dazu ein Beispiel. Wir sehen palästinensische Frauen, die sich auf der Straße versammeln, schreien, demonstrieren, sich vor israelischen Soldaten aufbauen und vor westlichen Fernsehkameras die Besatzer anklagen. Sehen wir hier richtig? Aus den wissenschaftlichen Diskursen wissen wir, Zitat, die islamische Öffentlichkeit ist eine Welt der Männer. Die wenigen Frauen, die man auf der Straße sieht, zeigen durch Haltung und Kleidung ihren hastig geduckten Gang, dass sie eigentlich nicht hierher gehören. Sie spazieren nicht gemächlich in der Sonne, sie unterhalten sich nicht gut gelaunt auf offenen Plätzen, sie verweilen nicht, sie haben keinen Anspruch und sie stellen auch keinen. Zitat Ende. Ein zweites exemplarisches Beispiel als Variante dieser Feststellung für unzählige Bücher, die sich auf Frauen im und aus dem Orient beziehen. Wer mit türkischen Familien zu tun hat, der erlebt, dass diese Begegnung nur mit den Männern stattfindet. Die Frauen mögen körperlich anwesend sein, sie bleiben sprachlose Kulisse. Oft kommt nicht einmal ein Blickkontakt zustande. Sie gehen demütig zwei Schritte hinter ihren Männern her und selbst die eigenste Domäne der Frau, der Einkauf von Lebensmitteln oder Kleiderstoffen, überlassen sie ihren Männern und Kindern. Die Bedingungen, unter denen sie aufwachsen, sind mit denen sie ausgerüstet wurden, die Familienverhältnisse, denen sie zuordnen. Das ganze Wertesystem dieser Frauen stammt aus einer Welt, die 3000 Kilometer und mehrere Kulturrevolutionen von uns entfernt liegt. Das ist auch ein Zitat, ein wissenschaftliches. Diese beiden Beispiele zeigen uns, wie die Wissenschaft unsere Kenntnisse untermauert. Um auf die Palästinenserinnen der Westbank zurückzukommen, der eingesprochene Kommentar erlöst uns in der Regel vor eventuell auftretenden Wahrnehmungen der Widersprüche. So wird erklärt, dass unter den gegebenen Bedingungen der israelischen Besatzung auch Frauen das Recht und die Pflicht haben, sich gegen den Usurpator zu wehren. Zumindest dann, wenn ein großer Teil der männlichen Bevölkerung sich in Gefangenschaft befindet oder liquidiert ist. Das islamische Normen- und Wertesystem sehen nämlich dann Ausnahmen vor, wenn Frauen sich als Mütter und Ehefrauen zu Wort melden. Dann sei öffentliches Auftreten und Widerstand zugestanden. Nun hat in den 70er Jahren die palästinensische Freiheitskämpferin Leila Khaled viel Aufsehen erregt. Die Tatsache, dass sie als sogenannte orientalische Frau eine führende Rolle im Befreiungskampf spielte, an gewalttätigen Aktionen beteiligt war, widersprach dem gängigen Bild. Sie wurde dann auch als sogenannte Ausnahme gekennzeichnet. Ebenso ergeht es fast allen Frauen, die in der islamischen Welt wichtige öffentliche Funktionen einnehmen. Auch die Tatsache, dass Frauen in diesen Ländern in so gut wie allen Befreiungsbewegungen eine aktive Rolle gespielt haben, hat nicht zur Revision des Diskurses beigetragen. Wenn wir uns die gegenwärtige Berichterstattung ansehen, dann müssen wir konstatieren, dass die Medien ihren Beitrag liefern zur Aufrechterhaltung und Reproduktion des orientalischen Stereotyps. Ein Grund dafür, dass die Medien bislang zu keiner Revision der Berichterstattung bereit sind, kann auch darin gesehen werden, dass es noch keine radikale, breite soziale Bewegung von Einwanderinnen in der Bundesrepublik, also das bezieht sich, das kann man vielleicht auch noch auf andere Länder übertragen, die in der Lage sind und auch die Ressourcen haben, um eine Revision dieser Stereotype einzufordern. Und bei der Rekrutierung der Journalisten, Journalistinnen oder Experten, Expertinnen, die langsam einsetzt, scheint man sich erst einmal auf diejenigen zu beschränken, die keine Heretiker sind, die also die dominante Version bestätigen. Die wenigen gutwilligen Versuche, das gängige Bild zu ändern, laufen oft auf eine Verfestigung alter Wahrheiten hinaus. So bemühte sich zum Beispiel offensichtlich eine junge Frau, die eine politische Funktion im Gemeinderat einer niederländischen Stadt bekleidet, den sie interviewenden Journalisten davon zu überzeugen, dass es auch türkische Eltern wie ihre eigenen gäbe, die ihre Tochter nicht zwangsverheiraten, sie nicht vom Schulbesuch abhalten, ihr nicht den Mund verbieten, sondern sie im Gegenteil in all ihren Bemühungen weiterzukommen unterstützt haben. Und sie tat das, musste das wahrscheinlich tun, indem sie solch ein Verhalten als Ausnahme bezeichnete. Also vorausgesetzt, der Journalist hat sie wörtlich wiedergegeben, das ist auch manchmal zu bezweifeln. Entlarvend war schließlich die Schlagzeile, unter der das Interview präsentiert wurde. In Anführungszeichen, ihre türkische Herkunft hat Güler nie belastet. Im Folgenden soll hier versucht werden, gegen die Orientalisierung der Orientalin zu argumentieren. Und zwar deshalb, weil es wissenschaftlich und politisch wichtig ist, Fragen zu stellen, statt den Ausrufezeichen in unseren Köpfen neue Nahrung zu geben. Anhand der gängigen Schlüsselbegriffe, die in dieser Debatte auftauchen, soll die These ausgearbeitet werden, dass das, was wir über die orientalische Frau zu wissen glauben, in vielen Bereichen eine westliche Fiktion ist, ein Hirngespinst westlicher Wissenschaft. Seit Ende des 18. Jahrhunderts erwarb man in Europa mehr und mehr systematisches Wissen über den Orient. Vor allem das 19. Jahrhundert, der Höhepunkt europäischer Kolonialdominanz, wurde auch zum Höhepunkt der Orientalistik als Wissenschaft in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. In dieser Wissenschaft werden Sprachen und Kulturen des Mittleren Ostens studiert. Dabei wird vor allem der Auslegung des Islams eine wichtige Bedeutung beigemessen. Texte über den Orient haben weniger mit dem Orient selbst zu tun, sondern sind vielmehr der Ausdruck des kollektiven westlichen Traums über den Orient. Der Orient wird demzufolge bis heute definiert als fundamental anders als der Westen, der Okzident. Das geschieht nun besonders, indem man den Islam zum allem erklärenden gesellschaftlichen Ordnungsprinzip erhebt, der angeblich alle Aspekte des Lebens beherrschen soll. Die Orientalisten und Orientalistinnen haben bis heute ihr Wissen über den Islam kaum zu einer kritischen Reflexion über die eigene Kultur angewendet. Dagegen stimulieren die Abhandlungen über den Orient vor allem westliche Überheblichkeitsvorstellungen von der Superiorität der eigenen Kultur. In ihrem fast 150-jährigen Bestehen hat die Wissenschaft kaum Veränderungen durchgemacht, sondern sich eher regelrecht isoliert von den neuen Entwicklungen in anderen sozialwissenschaftlichen Gebieten. Der Grundgedanke bleibt derselbe. Der Orient steht für den Islam, bleibt traditionell und unveränderlich, während der Westen modern, dynamisch und zivilisiert ist und Entwicklung gleichgesetzt wird mit Modernisierung. Jetzt ein anderer Abschnitt schreibt sie über die Musliminnen. Auch die Frauen aus dem Orient sind in erster Linie für den Westen immer Musliminnen. Dieser fundamentale Unterschied, der zwischen westlichen Frauen und Musliminnen geschaffen wird, ist in vieler Hinsicht problematisch. Weil grundsätzlich immer davon ausgegangen wird, dass der Kulturunterschied wichtig ist, wird politisch und ökonomischen Entwicklungen wenig Beachtung geschenkt. Legt man aber den Nachdruck auf den Unterschied zwischen Orientalinnen und westlichen Frauen, dann wird damit oft automatisch die Analyse regionaler, ethnischer, Klassen- und Statusunterschiede ausgegrenzt. Es ist oft unmöglich, die Unterschiede, die zwischen den ca. 500 Millionen Musliminnen in der ganzen Welt existieren, wahrzunehmen. Es werden zum Beispiel keine Unterschiede zwischen den verschiedenen interpretativen Schulen und den Sekten des Islams gemacht. Die Frage, welche Rolle die Frau darin einnimmt, wird keine Aufmerksamkeit geschenkt. Es werden auch so gut wie keine Unterschiede gemacht zwischen Nationalstaaten, in denen Teile des Korans als Basis von Staats- und Zivilrecht gelten, und denjenigen Staaten, die die Säkularisierung vollzogen haben. Weiterhin ist an dieser Einschränkung der Frauen als Musliminnen problematisch, dass die soziale Realität und Handlungsfähigkeit der Frauen gleichgestellt wird mit dem, was der Koran und die islamische Gesetzgebung über Frauen sagen. So werden damit auch alle Formen von Widerstand und alle Aufstände, die es in den 1300 Jahren der Geschichte des Islam gegeben hat und an denen Frauen aktiv beteiligt waren, außerhalb jeder Betrachtung gelassen. Aus solch einer Perspektive heraus ist es nicht möglich zu unterscheiden und deutlich darauf hinzuweisen, dass der Islam auch verschiedene ideologische Funktionen einnimmt. Es gibt Länder, in denen Frauenunterdrückung und Verstümmelung mit dem Islam gerechtfertigt werden. Das heißt, der Islam dient hier zur ideologischen Legitimation sexistischer und faschistischer Staatsformen. Wenn zum Beispiel Frauen im Iran vor ihrer Hinrichtung vergewaltigt werden, weil ein gläubiger Moslem keine Jungfrau töten darf, dann ist dies die Rechtfertigung einer bestialischen Handlung mit Hilfe einer Koraninterpretation. Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass genau die gleichen Gräueltaten auch in anderen Diktaturen vollzogen werden, dort aber anders legitimiert wird. So ähnlich verhält es sich auch mit der Rolle der heldenhaften Mutter, die ihre Kinder für den Heiligen Krieg opfert und als Märtyrerin verehrt wird, was im fundamentalistischen Iran mit dem Islam legitimiert wird, aber in vergleichbarer Form auch in der arischen Blut- und Bodenideologie deutscher Faschisten auftauchte.
Yeah.
Jetzt lese ich noch den letzten Abschnitt. Andere Wahrheiten. Die Suche nach anderen Wahrheiten und alternativen wissenschaftlichen Ansätzen wird uns nicht leicht gemacht. Dass in der Literatur so wenig Beispiele für Stärke und weibliche Subjektivität zu finden sind, hat vor allem zwei Ursachen. Einerseits sind in allen postkolonialen Nationalstaaten der islamischen Ländern des Mittleren und Nahen Ostens die Folgen des Kolonialismus deutlich sichtbar. Sie prägen das gesamte gesellschaftliche Leben. In allen Staaten wird nach neuen Ideologien gesucht, die sich absetzen gegen Kapitalismus und Sozialismus europäischer Prägung. In den meisten Befreiungsbewegungen hat die Berufung auf die islamische Kultur eine wichtige Rolle gespielt. Nun sind Befreiungsbewegungen, wenn sie erfolgreich sein wollen, gezwungen, auf Solidarität der Gemeinschaft zu insistieren und interne Konflikte zu negieren oder nicht nach außen dringen zu lassen. Damit bleibt in der Regel auch geschlechtsspezifische Konflikte ideologisch tabuisiert. In der Phase, die dem Befreiungskampf folgt, sehen wir dann, dass dort, wo die Islaminterpretation zur Befreiungsideologie hochstilisiert und purifiziert wurde, sie sich essentiell zu verselbstständigen droht und jeder Revision widersetzt. Im Iran zum Beispiel wurden den aktiven Frauen letztendlich ihre Erfahrungen genommen, ihre Autonomie aberkannt. Jetzt kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen, Andi. Es wird sonst zu lange.
Ja, ich möchte vor allem nicht, dass die Beiträge missverstanden und als beschönigend und verharmlosend empfunden werden könnten. Das wollen wir wirklich nicht. Frauen haben noch lange und hart zu kämpfen, um die mehrfache Unterdrückung abzuschütteln. Uns geht es hier vor allem darum, anzuregen, die Bilder, die wir von unseren ausländischen Schwestern haben, tiefer zu reflektieren und sie als komplexe, differenzierte, als die komplexen und differenzierten Individuen, die sie sind, wahrzunehmen. Und inzwischen ist auch Roya mit einer persönlichen Botschaft eingetroffen. Bevor sie sich an die Zuhörerinnen wendet, möchten wir uns im Studio verabschieden. Christina, Benam, Franziska, Roya und Andi wünschen euch einen schönen Abend.
Hoi, willst du mich kennenlernen? Okay, ich melde mich an. Mein Vorname ist Frau. Mein Nachname ist Mensch. Ich komme aus Genossinnenland. Ich möchte gern heute mit dir sprechen. Worüber? Warte mal bitte. Ich sage es dir. Ich sage es dir in einem Augenblick. Zuerst habe ich eine Frage. Weißt du, dass der 1. Mai bevorsteht? Ich gehe an die Demo. Kommst du auch mit mir? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mitkommen würdest. Weißt du, dass die Frauenbewegung überall verschiedene Reaktionen zwischen den politischen Organisationen und linken Gruppen ausgelöst hat? Ich kenne nicht alle Länder sehr gut, deshalb kann ich nicht sagen, wie diese Frauenbewegung dort war und ist. Aber ich kenne den Iran sehr gut. Seit ich mich erinnere, haben viele Frauen gegen die herrschende Regierung vom Schah und die islamische Regierung von Khomeini gekämpft. Sie waren und sie sind viele, die infolge von Folterungen gestorben sind und noch sterben oder umgebracht werden. In den Gefängnissen mussten und müssen die Frauen nicht nur dieselben Folterungen erleiden, sondern sie waren, sind und werden dazu noch vergewaltigt und geschändet. Der 1. Mai steht bevor. Es wäre sehr schön und toll, wenn du und ich, wenn wir uns der umgebrachten Genossinnen, der am Klassenkampf Beteiligten erinnerten. Ich erinnere mich Mehnush Ebrahimi, die erste mutige Frau der Volksopferungsorganisation. Sie ist vor 19 Jahren in einem ungleichen Waffenkampf mit den Polizisten der Schah-Regierung umgebracht worden. Nach Mehnush Ebrahimi haben viele Frauen ihren Weg weiter verfolgt. So wie Marzieh Ahmadi Oskui, Manije Talebi, Nastaran und Ashraf Behkish, die zur gleichen Organisation wie Mehnush Ebrahimi gehören und gegen die Schah-Regierung waren. Der 1. Mai steht bevor. Viele Frauen sind wegen dem Klassenkampf im Gefängnis und viele haben auch auf ihre Vernichtung gewartet. Ich vergesse solche Frauen nicht. Ich bin sicher, dass du sie auch nicht vergisst. Der 1. Mai steht bevor. Ich und du, wir wissen, dass 1. Mai nicht nur den Genossinnen gehört, sondern auch allen Menschen, die dem Klassenkampf glauben, die gegen den Imperialismus und Kapitalismus sind. Ich spreche mit dir, du sprichst mit mir über Frauen, weil unser Vorname Frau ist. Ich komme aufs Genossinnenland. Wenn du auch aufs Genossinnenland kommst, kennst du den 1. Mai schon. Dann können wir uns zusammen der getöteten und gefangenen Genossen sowie der getöteten und gefangenen Genossinnen erinnern. Also, ich gehe am 1. Mai an die Demo. Wenn du mitkommst, vergiss nächsten Dienstag nicht. Tschüss, bis zum 1. Mai.